Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team.
Bereichen gelungen, zu zeigen, dass diese von uns bisher als Behinderte betrachteten Menschen ganz wunderbare Menschen sind. Also ich erinnere an die paar Trisomie 21 Kinder, die dann aber mit Glück und guten Umständen und positiven, sie stärkenden Personen dann am Ende Abitur gemacht haben und studieren. Das hat ja alle durcheinander gebracht. Und das heißt, wenn wir schon mit diesem negativen Blick da rangehen, erzeugen wir dann auch das Negative. Also in dem, und diejenigen, die diese Trisomie 21 Kinder begleitet haben und nicht daran geglaubt haben, dass da nichts geht, die haben denen helfen können. Also in dem Augenblick, wo ich das Krankheitsbild akzeptiere, ist schon verloren. Dann habe ich mich eingeklemmt. Und was wir hier vielleicht sehen, ist, dass wenn eine Gesellschaft diese strenge, kohärenzstiftende Hierarchie aufgibt oder die sich aufzulösen beginnt, diese Hierarchie hat ja auch eine sehr starke Wirkung, das habe ich vorhin schon kurz angedeutet, auf den Einzelnen. Also meine Mutter ist ja noch mit dem Stöckchen in der Schule gezwungen worden, sich das alles anzueignen. Und da ist was Tolles rausgekommen. In der ganzen Klasse konnten alle am Ende der Schule lesen und schreiben und auch die Glocke von Schiller aufsagen und noch ein paar andere Sachen. Das heißt, nach heutigen Maßstäben hat das funktioniert. Ja, weil heute kommen ganz viele aus der Schule und können noch nicht mal lesen und schreiben. Und das heißt, mit Druck verhindert man, dass die Vielfalt des Menschlichen sich zeigen darf. Das wird alles durch einen Flaschenhals gepresst. Und dabei werden auch diejenigen mit in diese Form gepresst, die eigentlich eine andere Form angenommen hätten, wenn der Druck nicht da gewesen wäre. Kann man so formulieren? Mit anderen Worten, es gäbe kein ADHS, hat es ja früher auch nicht gegeben, wenn wir noch in einer Welt leben würden, wo ein zappeliges Kind einen auf den Arsch kriegt und ihm gesagt wird, du bleibst jetzt hier sitzen. Das ist ein kohärenzstiftendes Prinzip, was dazu führt, dass der sitzen bleibt und entwickelt keine Erkrankung. Die zeigt sich erst die Erkrankung, wenn die repressiven Strategien der Unterdrückung aufhören, wenn der sozusagen freigelassen wird. Und dann kann er sich in seiner Einzigartigkeit zeigen. Unter Druck werden alle gleich gemacht. Ja? Und ein Beispiel, was ich da gefunden habe, was mich bis heute fasziniert, ist, Angststörungen gibt es im Krieg nicht. Solange Krieg herrscht, hat keiner Angst. Also die haben Furcht und die müssen sehen, dass sie durchkommen. Aber sowas wie eine generalisierte Angststörung, Panikattacken und das, alles, wo unsere gegenwärtigen Psychologen und Psychotherapeuten mit beschäftigt sind, dass diese Angst und angstbedingte Erkrankungen sind eine Kategorie von Erkrankung, die man dann erst findet, wenn plötzlich mit Freiheit herrscht, mit der man nichts anfangen kann. Und jetzt wird sozusagen, ich will ja einfach versuchen, mit Ihnen die Tiefe dieses Problems zu erörtern. Das heißt, wenn Sie es weghaben wollen, müssen Sie wieder Druck draufsetzen. Wenn Sie aber wollen, dass der Mensch sich in seiner ganzen Einzigartigkeit und Vielfalt auch entfalten kann, dann müssen Sie den Druck wegnehmen und da laufen Sie Gefahr, dass manche dann auch sich in dieser Vielfalt und diesen ungeahnten Möglichkeiten, die es da gibt, verirren. Das heißt, Sie können diesen Druck eigentlich nur wegnehmen, wenn Sie etwas anderes finden, was dem Kind hilft, sich nicht in der Welt zu verlieren. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass Sie als Eltern nicht nur diese Bedingungen schaffen müssen, die jedem Kind das Gefühl geben, dass es so, wie es ist, richtig und angenommen ist, sondern Sie müssten dem Kind auch helfen, seinen Weg zu finden in diese Welt. Und das ist das, was manche Leute Grenzen nennen. Müssten ihm helfen, dass es sich nicht verirrt. Das gehört auch mit zur elterlichen Verantwortung. Und da haben wir noch weniger Ahnung, wie das gehen soll. Weil wir können immer nur disziplinieren. Aber wir haben kaum Ideen, wie wir einem Kind helfen, den Nutzen von Disziplin erfahrbar zu machen. Das ist was anderes. Wenn Sie disziplinieren, kriegen Sie Gehorsam. Wenn Sie einem Kind helfen, den Nutzen von Disziplin zu erfahren, dann bekommen Sie so etwas wie Selbstverantwortung, Selbstkontrolle und Selbstregulationsfähigkeit. Das sind völlig verschiedene Sachen. Nur durch dieses, dass man nicht sagt, ich diszipliniere dich, sondern ich helfe dir schaffe Bedingungen, unter denen du Gelegenheit hast, zu erkennen und zu erfahren, wie toll das ist, wenn du dein Werkzeug wegräumst. Also, schönes Beispiel, lassen Sie Kinder mal gemeinsam im Team ein Baumhaus bauen. Die können alle ADHS haben. Die bauen dieses Baumhaus und die lernen automatisch, dass sie vorher nachdenken müssen, dass sie einteilen müssen, wer welche Arbeiten übernimmt, dass sie sich überlegen müssen, welches Werkzeug sie brauchen. Und da das Baumhaus über mehrere Tage gebaut werden muss, müssen sie sich auch am Ende überlegen, wie dieses Werkzeug über Nacht untergebracht wird und wo es hingeschafft wird. Das ist alles auf einmal, das ist Bildung. So, wie wollen Sie das, kriegen Sie nicht hin, indem Sie die in die Schule schaffen und dort abgeben. Und es mag eben sein, dass unsere Gesellschaft jetzt auch das erste Mal die Möglichkeit bietet, dass solche besonders sensiblen Kinder keine auf den Deckel kriegen, dass die ihre Hochsensibilität behalten können. Das wäre früher nicht möglich gewesen. Das Kind hätte eine auf die Mütze gekriegt und hätte seine ganze Sensibilität einwickeln müssen, in dem Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben. Und dann hätte es gut funktioniert und wäre nicht weiter aufgefallen. Jetzt braucht es das nicht mehr und auf einmal kommt etwas raus. Und das ist ja schon bemerkenswert, dass es früher, als ich noch in der Schule war, gab es überhaupt keinen einzigen Autisten in der ganzen Schule. Und auch keinen, der ADHS hatte. Und depressive Kinder gab es dort auch nicht. Aber ein ganzes Spektrum von recht wilden. Ja? Und natürlich haben die uns diszipliniert, aber das, da ist man heute gleich traumatisiert, wenn man von seinen Eltern einen auf den Arsch kriegt. Das habe ich auch gehabt. Da wurde immer gewartet. Die Mutter sagte, wenn der Vater nach Hause kommt, der macht's dann. Und der hat es auch gemacht. Und dann bin ich dann zu meinem Kumpel gegangen und habe gesagt, jetzt hat er mir schon wieder eine. Alles blau. Und dann hat der Kumpel gesagt, ja, hatte ich gestern auch. Das war keine Traumatisierung. Das war sozusagen... Es war scheiße, aber es war geteiltes Leid. So gehört es eben, habe ich gedacht. Ja? Es ist nicht gut. Ich will das nicht wieder haben. Aber das soll ja nur zeigen, dass wir uns überlegen müssen, wie wir unseren Kindern helfen, in kohärente Zustände zu kommen, ohne sich dabei sinnlos zu verlaufen. Also das ist das, worum es geht. Wie können wir unseren Kindern Gelegenheit geben, in so unterschiedlichen Situationen wie möglich immer wieder die Erfahrung machen zu können, dass sie das hinkriegen? Wenn das möglich ist, wenn wir das schafften, dass die ganz viele unterschiedliche Herausforderungen im Wald, in der Natur, in der Kultur, in allen Bereichen des Lebens machen und immer wieder Neues dazulernen, wie sie Lösungen finden für inkohärente Zustände und die wieder kohärenter machen, dann entsteht dieses wunderbare Gefühl, das nennt man Kohärenzgefühl. Also das ist aber eigentlich kein richtiger, guter Ausdruck. Es müsste ja Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl heißen. Und da merkt man, in welchem Neuland wir sind, weil wir dafür keine Begrifflichkeiten haben. Das ist ein blöde Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl. Aber das ist das größte Gefühl, was es gibt, weil das ist das Gefühl, wenn das ein Mensch hat, dann ist das ein Mensch, manche haben das im hohen Alter, dann ist das ein Mensch, dem nichts mehr passieren kann. Der weiß, was immer jetzt noch kommt, ich habe das alles schon geschafft, das wird mich nicht umhauen. Im Gegenteil, ich werde auch daran noch wachsen. So, willkommen, Problem. Wir gucken mal, was sich daraus machen lässt. So, solche Leute sind in einem Zustand, die haben keine Angst. Die haben Freude am Neuen, weil das Neue kann ihnen ja nur eine Bereicherung bringen. Die sind voll in ihrem Potenzial, die sind offen, die müssen sich nicht verschließen. Die können auf die Welt zugehen, die haben ihre ganze Entdeckerfreude und Gestaltungslust auf einmal da und die haben auch Freude am Leben. So, und das sieht man denen an. Solche Menschen sieht man gelegentlich und man sieht denen an, die haben irgendwo was in sich, was die trägt und wo die strahlen das aus, dass sie mit dem Leben zurechtkommen und glücklich in diesem Leben sind. Und die sind auch immer gesund und die werden auch steinalt, ohne Tropfen und Nahrungsergänzungsstoffe. Ja, und das ist wahrscheinlich das größte Gefühl, dieses Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl ist eben das, was gleichzeitig alles macht. Es macht glücklich, es macht gesund, es bringt die Freude am Leben zurück und es macht einen resilient. Also Sie können fast alles aufzählen, was Sie wollen, was wir also anstreben. Das ist alles begründet und entsteht automatisch mit diesem Gefühl, was aber nur dann entstehen kann, wenn Kinder auch genug Probleme haben. Dadurch, dass man sie vor Problemen schützt, dann verhindert man ja, dass sie das lösen können. Und indem man ihnen Dinge zumutet, die sie nicht bearbeiten können, nämlich zum Objekt gemacht zu werden oder elterliche Konflikte austragen zu müssen, das ist zu viel für sie. Da werden sie mit dem Problem sozusagen überladen und dann können sie nur noch Notlösungen suchen. Und da hört auch, da kann dieses Kohärenz-Wiederherstellungsgefühl nicht entwickelt werden. Da weiß man ja, wie sehr sich Kinder darum bemühen, diese zerstrittenen Eltern wieder zusammenzubringen. Kann sich einer vorstellen, was das für ein Gefühl ist, sich als Kind so sehr darum bemüht zu haben, die wieder zusammenzubringen und es ist nicht gegangen? Mit was für einem Gefühl läuft man denn dann rum? Dann mag man sich ja selber nicht. Womöglich kriegt man eine Essstörung, damit man das einigermaßen aushält, dieses Unglück über sein eigenes Versagen, dass man die zwei nicht zusammengebracht hat, obwohl das doch das Wichtigste auf der Welt war. So rum kann man auch denken. Und das mache ich jetzt mal absichtlich, weil Sie merken, wenn man das aus der Perspektive des Kindes angucken kann, sieht man was völlig anderes als das, was man sieht, wenn man von außen aufs Kind draufklotzt, mit einem diagnostischen Blick. Dann macht man das Kind zum Objekt seiner Analyse und Bewertung und Staumeierei. Und die Welt sieht völlig anders aus, wenn Sie aus der Perspektive des anderen gucken, wie sich das in der Situation für ihn darstellt. Wie der das fühlt, wie der das empfindet. Und wie der dann plötzlich auch deshalb reagieren wird. Sie können das Verhalten von anderen Menschen ja regelrecht vorhersagen, wenn Sie deren Perspektive einnehmen. Und deshalb funktionieren ja dann auch solche Dinge komischerweise wie Familienaufstellungen. Die sozusagen Teil dieser Familie sind, die stellen sich da irgendwie auf und man greift sich als Außenstehender an den Kopf, weil jeder, der außen ist, sieht, dass man so nicht stehen kann. Aber die merken das nicht. Die sind sozusagen befangen. Die können sich nicht von außen, die können sich nicht in den anderen hineinversetzen und die können die ganze Familie nicht von außen angucken, was da überhaupt läuft. Das muss man ja irgendwo lernen. Das wäre wieder Bildung. Wo lernt ein junger Mensch sowas? Perspektivwechsel, sich in andere hineinzuversetzen, zu erleben, wie das ist, wenn man plötzlich aus der Perspektive des anderen die Welt betrachtet. Nicht in der Schule. kann man auch nicht unterrichten, kann man auch keine Zensuren für geben. Und scheint auch nicht eine Qualifikation zu sein, die für die Erbsensortieranlage bedeutsam ist. Ja, und deshalb kommen so viele Menschen aus der Schule, also andersherum, deshalb gibt es auf der Erde so viele Leute, die in den besten Schulen waren und sogar die besten Universitäten besucht haben und die Dinge anrichten, wo man sich am Kopf greifen muss, wie das ein Mensch fertigbringt. Ja, als Hersteller von Giftgas oder irgendwelchen anderen Waffensystemen oder von Stoffen, wo man weiß, die sind für die ganze Menschheit gefährlich. Als Leiter von Agrarkonzepten in Brasilien, wo noch mehr Rinder aufgestellt werden oder Palmöl und dafür der ganze Regenwald abgehalten. Die haben alle studiert, die das konzipieren und planen und dann in den Regierungspositionen sitzen. Alle studiert, alle die beste Bildung. Aber wenn sowas rauskommen kann bei Bildung, dann kann das, was da passiert, keine Bildung sein. Nein, die sind als Menschen völlig ungebildet, aber haben das Ausbildungssystem Schule und Universität benutzt, um ihr menschliches Ungebildetsein umzusetzen, was nämlich darin besteht, dass sie nur noch an sich denken und andere dafür ausnutzen. Das kann man doch nicht zulassen. Also das geht doch nicht, dass wir so eine Einrichtung haben, die sozusagen Menschen, die das dann später zu unserem Nachteil benutzen und zu unserem Schaden benutzen, dass wir denen auch noch die Kompetenzen dafür liefern, dass sie das gut können. Also das ist das, was ich meine. Zunächst muss erstmal dafür gesorgt werden, dass die Bildung klappt, diese Bildung für ein gelingendes Leben. Und da kann man dann eine Ausbildung draufsetzen. Aber nicht eine Ausbildung im Kindergarten anfangen und dann ist noch nicht mal mehr Zeit für irgendwelche Bildungsprozesse, die nebenbei gesagt bei diesem kleinen, beim freien, unbekümmerten Spielen am effektivsten verlaufen und nicht in der Förderstunde für Schreiben, Lesen und Rechnen. Extrem schwer und ich habe aufgehört, den Lehrern die Schuld zu geben. So das ist besser, man macht sie nicht schuldig, sondern gibt ihnen Gelegenheit zu verstehen, dass sie selbst auch nur Objekte in einem großen Theater sind und ihre Rollen spielen sollen. Und dann kann man vielleicht als Lehrer versuchen, sich selbst in seiner eigenen Rolle zu betrachten, die man da spielt. Und das könnte dazu führen, dass man sagt, okay, ich muss diese Rolle ja nicht so ausfüllen, dass ich das auch noch ernst meine. Ich kann das ja auch spielerisch so tun, als ob ich das mache, was die von mir verlangen. Und das kann man aber in diese Freiheit, es anders zu machen, kommt man nicht, wenn man unter Druck gesetzt wird. Und deshalb muss man, glaube ich, immer versuchen, demjenigen, dem man helfen will, aus so einem Muster rauszukommen, das geht nicht, indem man den unter Druck setzt. Dann wird das immer noch schwerer. Sondern dem muss man Flügel anbauen, dass der fliegen lernt. Also irgendwie. Und Flügel anbauen heißt eben auch, ihm Gelegenheit geben, sich mal selbst zu betrachten und sich selbst zu erfahren. Manchmal, es gibt ja solche Ansätze, die dann auch gemacht werden, dass Lehrer mal Gelegenheit bekommen, zu erleben, wie das ist, wenn man Schüler ist. Die Rollentausch nennen die das. Und wichtige Erfahrungen, die da plötzlich machen, wie das aus der anderen Perspektive aussieht, offenbar waren die noch nie in der Lage, sich in die Perspektive des Schülers zu versetzen. Und deshalb rammelt es dann auch bei denen im Kopf. Und dann gibt es eben auch Angebote von Sozialpädagogen. Ich kenne welche in Leipzig, die haben da so eine ganze Firma gegründet und die suchen, also der eine ist begeisterter Rap-Dancer und Rap-Dichter und der andere ist Graffiti-Sprüher. So, und die zwei haben sich zusammengetan, eine Firma gegründet und haben noch weitere gesucht, die irgendwas ganz besonders gerne machen. Mit dem Skateboard oder mit diesen sonderbaren Fahrrädern und oder tanzen oder backen oder kochen oder irgendwas. So, aber das Kriterium war mit Leidenschaft. So, und die haben sie in diese Firma reingenommen und die stellen sie zur Verfügung und vermitteln sie an Schulen, die ihren Nachmittagsunterricht, die müssen in Deutschland Ganztagsunterricht machen und dann haben sie nachmittags, wissen sie immer nicht, was sie machen sollen. Und da kommt dann so ein Rapdancer oder so ein Sprayer. Und da, die reißen die ganze Schule. Und zwar so, dass dann plötzlich die Lehrer alle sagen, was hat der denn mit unseren Schülern gemacht? Weil die, die bisher da die größten Pfeifen waren, die erleben plötzlich, dass sie endlich mal was können. Und dann kriegen die Mut und dann arbeiten die auf einmal auch in Mathe mit. Also was ich vorhin erzählt habe, dass man sozusagen seine Freude unterdrückt und dass das nicht nur auf das Paintball-Spielen wirkt, sondern auf alles. So ist es auch, wenn die Freude plötzlich an irgendetwas wiederentdeckt wird. Die zieht sich auch auf alles. Wenn einer erstmal wieder anfängt, an einer Stelle wach zu werden, dann wird er in allen Bereichen wach. Und deshalb ist das, finde ich, ein ziemlich interessanter Ansatz, da mal wenigstens den Schülern Gelegenheit zu geben, mit jemandem zusammenzukommen, der mit Leidenschaft, mit wirklicher Leidenschaft irgendetwas macht und das auch meisterlich beherrscht. Nicht mittelmäßig, meisterlich. Und davor haben die einen irrsinnigen Respekt. Und das wissen die auch zu schätzen. Und die fühlen sich so affengeil geehrt, dass der sich mal einen Nachmittag mit denen beschäftigt. Und dann geht die Post ab. Das wären wieder solche Bildungsangebote, die aber eigentlich mit dem, was wir unter Schule verstehen, gar nichts zu tun haben. Aber sie helfen den Kindern, das zu erwerben, was man braucht, um ein glückliches Leben zu führen. Um miteinander und ohne so viele Einwicklungen authentisch leben zu können. Es gibt ein Prinzip, was dazu beiträgt, dass es keine Verwicklung gibt, dass man andere Menschen nicht in Verwicklungen treibt und dass man denen Gelegenheit gibt, aus ihren Verwicklungen wieder rauszukommen und sich zu entwickeln. Ist beides dasselbe. Und das ist eine liebevolle Begegnung. Fertig. Also wenn Kinder sich liebevoll angenommen wissen, brauchen die sich nicht zu verwickeln. Und wenn schon älter gewordene Personen einfach mal liebevoll angenommen werden können, die manchmal so tief berührt werden, dass sie sich wieder entwickeln. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viele Begegnungen, wo Sie als Entwicklungshelfer für Verwickelte sich zur Verfügung stellen. Es macht Spaß und es ist auch für Sie eine bereichernde Erfahrung. Danke Ihnen, dass Sie so lange hier rumgesessen haben. Und wir die Zeit aber dann auch volle Kanne ausgenutzt haben.